Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Paulus schreibt im Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für ihn, für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal, Angst, Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwart noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Das, was über diese Verse so als grober Titel, als roter Faden steht, ist die Aussage, Gott ist für uns, Gott ist für dich. Er kämpft für deine Interessen. Es ist natürlich das Schlimmste und das Furchterregendste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass wenn Gott gegen dich ist, und es ist eines der schönsten oder die schönste Sache im Leben, zu wissen und zu genießen, dass Gott für uns ist. Auf dem Schulhof des Lebens ist es immer gut, jemanden zu kennen, der größer und kompetenter ist als wir selber. Also ich habe mir immer gewünscht, einen größeren Bruder zu haben, als ich in der Schule war, den ich leider nie hatte, weil dann hätte ich zu all den Bullies sagen können, wenn du nicht sofort aufhörst, rufe ich meinen großen Bruder. Und dann kommt die Frage, du hast einen großen Bruder? Und dann hätte ich sagen können, ja, der ist bei der Polizei, trägt eine Pistole und der schmeißt Lausbuben wie dich in seine selbstgefertigte Folterkammer. Das konnte ich leider nie sagen, ich hatte immer nur einen kleinen Bruder. Aber mein kleiner Bruder war auch nicht so schlecht. Ich bin irgendwann mal von so einem Bully angegriffen worden, der war ungefähr doppelt so schwer wie ich, so ein, zwei Jahre älter als ich. Und der hat mich so richtig in den Schwitzkasten genommen und mein Bruder hat das gesehen. Mein Bruder ist 4 Jahre jünger als ich, also er war viel kleiner, ist angerannt gekommen wie der Blitz, als er mich, den großen Bruder, in Schwierigkeiten gesehen hat und hat den großen Bulli einfach in die Wade gebissen. Auch ein kleiner Bruder kann manchmal retten, aber ist es nicht einfach cool, sich so die Vorstellung zu haben, du hättest jemanden in jeder Begebenheit des Lebens, wo du einfach nur sagen könntest, Moment mal, ich rufe meinen großen Bruder an. Ja? Hey, aber Leute, wir haben nicht nur einen großen Bruder, wir haben den allmächtigen Gott. Wir können in jeder Situation und in jeder Notlage sagen, Moment mal, ich kann den allmächtigen Gott anrufen. Ja? Der kommt gleich, der hat heute früh 3 Galaxien zu schwarzen Löchern explodieren lassen. Der hat gerade nichts zu tun. Ja? So. Er ist auf dem Weg zu meiner Hilfe und zu meiner Rettung. Ist das nicht klasse? Gott ist für uns, aber manchmal fragen wir uns so ein bisschen, woran machen wir das eigentlich fest? Ja, was sind unsere Kriterien dafür, dass wir im Leben Sicherheit haben, dass wir im Leben wissen, jawohl, Gott ist für mich. Und ich offenbare euch einfach mal so ein bisschen mein eigenes Herz, die Theologie meines eigenen Herzens. Ich bin überzeugt und bin sicher, dass Gott mit mir ist, wenn es gut läuft. Ja, so. Wenn man den Urlaub gebucht hat und die Kreditkartenabrechnung kommt und just in dem Augenblick das Finanzamt die Steuerrückzahlung macht, ja, dann weiß ich, Gott ist mit mir. Ja. So, wenn das so im Leben alles rund geht, wenn die Krankenkasse, keine Ahnung, ohne dass man 5-mal klagen muss, was erstattet, ja, da hat man irgendwie das Gefühl, Wunder geschehen. Ja. Man kommt mit der Bahn pünktlich an oder man geht zur Post und ist ausnahmsweise mal keine Schlange da. Ja. Da hat man einfach dieses Gefühl, der Herr ist mit mir. Ja. So, er bereitet mir den Weg und die Sachen flutschen. Und in dem Augenblick, wo es nicht flutscht, fangen wir an, in gewissen Graden nachzudenken, was eigentlich schiefläuft im Leben und wo eigentlich dieser Gott ist und ob ich überhaupt zu ihm gehöre und ob er wirklich für mich ist oder ob er nicht, ihm nicht wirklich andere Dinge wichtig sind und ob er wirklich so kämpft und für meine Interessen eintritt, wie ich immer gedacht habe. Und ich weiß zum Beispiel, wie das ist, wenn wir hier vorne Leute nach vorholen, die Zeugnisse erzählen, was sie von Gott erlebt haben. Wir haben immer mal wieder jemanden hier vorne gehabt, der ein Zeugnis davon erzählt hat, wie Gott auf wunderbare Art und Weise den richtigen Mann beim Bauamt vorbeigeschickt hat, das Geld vorbereitet hat und man sich ein Haus kaufen konnte oder eine Wohnung kaufen konnte oder wie auch immer. Und ich weiß genau, dass für jede Person, die sich hier freut mit der Person, die hier vorne ein Zeugnis erzählt, es 5 Leute gibt, die sagen, ja, bei dir macht das Gott, ja. Ich suche nach 5 Jahren nach einer Wohnung, ja, zur Miete. Und kriegt keine. Und natürlich ist so ein bisschen die Gefahr, dass wir hier immer die Zeugnisse sozusagen von den Leuten hervorholen und immer erzählen davon, wie es klappt. Und man den Eindruck kriegt, ja, bei den Leuten, die hier vorne stehen, bei denen ist Gott mit euch. Ja? Aber wo erst in meinem Leben? Weil in meinem Leben passieren nicht die außergewöhnlichen Dinge, die ich hier vorne höre. Ich habe vor 14 Tagen davon, von dieser wunderbaren Geschichte erzählt, die ich selber erlebt habe, wie Gott auf sekundiöser Präzisionsarbeit Nadja und mir unser erstes Date geschafft hat. Ja, also wir waren im Mittleren Westen unterwegs und es hat sozusagen, es war dieser eine Moment, es war diese eine Sekunde Zeitfenster, wo wir aus dem Wald rausgelaufen sind, wo das Auto vorbeigefahren ist, was uns diese göttliche Begegnung geschenkt hat, wo es dann sozusagen eine nach der anderen Sache ins Rollen gebracht hat und wir unser erstes gemeinsames Date hatten. Und ich weiß genau, dass hier in der Reihe die ein oder anderen gesagt haben, freut mich für dich. Und andere da waren und gesagt haben, habe ich nicht in meinem Leben erlebt. Ja, so keine Ahnung. Ich habe einfach nur hier gesessen und dann saß mein zukünftiger Ehemann neben mir. Und wir haben gedacht, du, oh, gefällt uns ja, okay, gut, heiraten wir. Ja, so. Ja. Wo ist Gott? Ja. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber ich habe für meine letzte Predigt ja ein Beispiel gesucht, wo ich gucken konnte, wo in meinem Leben Gott auf seine souveräne und präzise Art und Weise so gewirkt hat, dass man einfach mal sagen kann, das muss der Herr gewesen sein. Und ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, ich musste 18 Jahre lang zurückgehen. Ja? Ich musste zurückgehen zu 2006. Weil natürlich auch nicht mein Leben tagtäglich aus den großen Wundern geschieht, wo einfach alles nur flutscht. Und wenn wir uns unseren Predigttext heute angucken, glaube ich, merken wir, dass wir oft die falschen Kriterien dafür ansetzen, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob Gott mit uns ist oder ob Gott nicht mit uns ist. Weil ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist oder habt ihr mitgekriegt, was in Vers 35 steht? Überall in Versen steht, wenn Gott für uns ist, und dann kommt Vers 35, in Drangsal, in Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert. Und das ist wesentlich mehr. Das sind richtig ernstzunehmende Schwierigkeiten und Herausforderungen, die übler sind als, ich kann dieses Jahr mal nicht in Urlaub fahren oder ich suche immer noch nach einer Wohnung. Und trotz dieser Dinge, die in unser Leben oder in das Leben von Christen kommen, sagt Paulus, und das ist der Grund, warum er diese Verse schreibt, möchte ich, dass alle Gläubigen in einer tiefen, fest verwurzelten Sicherheit leben, dass der allmächtige Gott mit ihnen ist. Und deshalb gucken wir uns diese einzelnen Verse erstmal an, was Gott schreibt, was denn die eigentlichen Kriterien dafür sind, dass wir uns absolut sicher sein können, der allmächtige Gott ist mit dir. Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Natürlich haben wir hier als allererstes erstmal einen Rückblick auf das, was geschehen ist. Und Paulus greift auf die letzten Verse zurück. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, was in den letzten Versen stand. Wenn Gott uns in der ewigen Vergangenheit seine Liebe auf uns gesetzt hat, noch bevor wir überhaupt da waren, wenn er uns vorher erkannt hat, wenn er, bevor er die Welt geschaffen hat, bevor wir überhaupt geboren waren, bevor unsere Urgroßmutter überhaupt auf der Welt war, der allmächtige Gott schon gesagt hat, Auf dich habe ich meine Liebe gesetzt und deshalb wähle ich dich und garantiere dir, dass du heil ankommst in ewiger Herrlichkeit. Wenn das wahr ist, dann muss Gott auf eine unwahrscheinlich große Art und Weise für uns sein. Wenn unser Gott, unser souveräner Beschützer, souveräner Vorauserkenner, souveräner Auserwähler und Rechtfertiger ist, wer kann dann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein, wenn in der ewigen Vergangenheit der Gott, an dem nichts vorbeigeht, wo kein Geschöpf etwas tun kann, was er nicht will, wenn er seine Liebe auf uns gesetzt hat, wer kann dann gegen uns sein? Und was Paulus jetzt hier macht in den nächsten Bildern, ist, er wird, und deshalb habe ich euch ein paar Bilder, ein paar Fotos mitgebracht, er wird Bilder aus der Gerichtssprache verwenden, um aufzuzeigen, dass es ein zukünftiges Gericht gibt und dass in diesem Gericht Gott als der Richter für uns sein wird, uneingeschränkt für uns sein wird. Das ist das Forum Romanum in Rom, sozusagen das Herzstück der antiken Stadt, so wie es heute aussieht. Und wenn man dann sozusagen das bisschen rekonstruiert, wie das zur damaligen Zeit ausgesehen hat, sieht man hier auf der linken Seite, also vorne ist das sogenannte Rostrum, die Rednerbühne mit Ehrensäulen, und dann links das Gebäude ist die Basilika Julia und auf der rechten Seite ist die Basilika Aemilia. Und das hat natürlich weder was mit dem Gemüse Basilikum zu tun, noch mit Kirchengebäuden, sondern eine Basilika in der damaligen Zeit ist ein Ort des Gerichts. Also so wie du, ich weiß gar nicht, was es hier ist, Amtsgericht oder Landesgericht oder irgend sowas hier gleich um die Ecke, ist irgendwie so ein riesengroßes Gerichtsgebäude. So muss man sich das vorstellen. Davon steht nicht nur ein so ein Teil rum in Rom, sondern an jeder Ecke und jeder Ende steht ein Monumentalgebäude. Und warum sind die so groß und warum sind das Basiliken? Warum gibt es da so viele Plätze da drin? Nächstes Bild, weil natürlich einer der Lieblingsbeschäftigungen der Römer in der damaligen Zeit war, zu berühmten Gerichtsverhandlungen zu gehen und zuzuhören. Weil das ist das sozusagen, wie nennt man das heute? Live-TV? Action-TV? Reality-TV, ja? Reality-TV der damaligen Zeit, ja? Welche Gerichtsverhandlungen findet heute statt? Weil das war natürlich pompös, da kamen die berühmten Redner, da ging es um richtig viel Sachen, um richtig viel Geld, da ging es um Familientragödien, um Untergang oder Sieg, um ungeschoren davonzukommen oder der Verlust der ganzen Existenz. Und das hat natürlich, die Römer haben das gemocht, die haben das Drama und die Aufklärung gemocht und sind immer zu Gerichtsverhandlungen gegangen. Und das ist einer der Gründe, warum Paulus hier in diesen Versen die Gerichtssprache verwendet, weil der Römerbrief, der an Römer gerichtet war, die Leute das packt, das kannten sie, diese Sprache kannten sie, das haben sie erlebt, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig waren und mit Kumpels zusammen einfach in Anführungsstrichen, wir würden sagen, ein Bierchen in den Biergarten trinken wollen, sind die damals in Gerichtsverhandlungen gegangen. Nächstes Bild. Und so muss man sich so ungefähr vielleicht von seiner Pompösität und von seiner Macht und von seinem Einfluss einen Richter auf seinem Richterstuhl vorstellen. Ich habe dieses Bild in Neapel letztes Jahr gemacht. Da sieht man den Augustus überdimensional, übergroß auf dem Bema, auf dem Richterstuhl stehen. Und natürlich hat man den bewusst so groß dargestellt, um so ein bisschen darzustellen, naja, so als kleines Menschlein wie ich, ich sehe da ziemlich abhängig aus, ziemlich klein aus von der Macht und der Kraft und der Autorität dessen, der da auf diesem Richterstuhl sitzt und mit Autorität über mein Leben bestimmt. So, Vers 32, jetzt gucken wir uns an, und ich habe alles oder fast alles, das was Gerichtssprache ist, gelb markiert, sodass uns das gleich leicht auffällt. Vers 32, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Zwei Worte aus der Gerichtssprache. Das erste ist der Sohn hingegeben. Das habe ich euch dann aufgezeigt im nächsten Vers. Der kommt nämlich aus Matthäus Kapitel 27, Vers 26. Da heißt es, dann gab er ihnen Barabbas los, Pontius Pilatus. Jesus aber ließ er geiseln und er überlieferte ihn. Er gab ihn in einem Gerichtsprozess der Strafe hin. Und was dieser Vers hier sagt, in Vers 32, ist, dass Gott bereits jemanden überliefert hat. In einem Gericht hat er bereits ein Schuldigurteil gesprochen. Er hat ein Todesurteil schon besprochen. Und das Todes- und das schuldig gesprochene Urteil ist an einen ganz Unschuldigen gegangen, nämlich seinen würdigen Sohn Jesus Christus. Und damit haben wir die Möglichkeit, weil er an unsere Stelle unsere Strafe getragen hat, das positive Gerichtsurteil, nämlich das gegenteilige Gerichtsurteil Gottes zu empfangen, nämlich er wird uns alle Dinge schenken. Er wird uns charizomai, er wird uns freilassen, er wird über uns den Gerichtsspruch nennen, du bist freigelassen, du bist unschuldig. Vers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Das heißt, was von 32 zu 33 passiert ist, dass Gott sagt, die Verdammnis wurde schon gesprochen, der Schuldspruch ist schon erfolgt, es kann nur noch ein Freispruch erfolgen. Und in Vers 33, wer ist es denn, der gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben kann? Und hier haben wir was ganz Interessantes. Gott sagt mit Absicht in diesem Wort, wer kann gegen die Kinder Gottes aus Anklage erheben oder wer kann gegen dich Anklage erheben? Aber er sagt bewusst, wer kann gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Weil die Idee ist natürlich, wenn diese Person, die auf dem Richterstuhl sitzt, die über dein Leben bestimmt und allein über dein Leben bestimmt, dich in der ewigen Vergangenheit aufgrund seiner Liebe auserwählt hat, müssen wir nichts mehr fürchten, sondern wir wissen, der Richter ist uns gut gesonnen, weil er hat uns in der ewigen Vergangenheit uns schon seine Liebe geschenkt. Und jetzt steht die große Frage, wer ist es denn, der verurteilt, wer ist es denn, der Anklage erheben kann? Der Einzige, der eine wahre und eine echte Anklage erheben kann, ist Gott selber und der hat uns aber schon gerechtfertigt. Der Richter hat schon sein Urteil gefällt, noch bevor wir überhaupt vor dem Gericht erschienen sind. In gewisser Weise ist das so, wie wenn du zum Gericht geladen wirst und du vortanzen musst und keine Ahnung, du denkst, na, keine Ahnung, wie wird die Sache schon ausgehen und du triffst unterwegs den Richter und er sagt, ich lass dich schon mal in meine Aktentasche reingucken. Ich lass schon mal reingucken, sozusagen, ich habe ja das Gerichtsurteil über dich schon unterschrieben, das ist schon fertig. Und dann guckst du in die Aktentasche rein, da ist dein Freispruch schon drin. Und das ist das, was Gott uns hier garantiert. Er sagt, derjenige, der unser Richter sein wird, hat in seiner Aktentasche unsere Rechtfertigung schon drin. Das Dekret ist unterschrieben, unser Schicksal ist festgelegt. Wenn Gott für uns ist, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Vers 34. Wer ist derjenige, der verdammt? Es ist Christus Jesus, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Was Paulus hier fragt ist, wer ist denn derjenige, der letztendlich das Gerichtsurteil spricht? Wer ist denn derjenige, Verdammnis gibt es? Es gibt so etwas wie eine ewige schlimme Strafe für die Menschen, die Rebellen gegen Gott sind und keine Buße tun wollen. Aber wer ist es denn, der letztendlich verdammt? Und die Frage, die hier so ein bisschen dahinter steht, ist die Frage, wen hättest du gern als deinen Richter? Ich hätte gern meine eigene Mutti als meinen Richter. Weil meine eigene Mutti ist es ganz leicht, ihr zu gefallen. Man muss sie einfach nur besuchen und dann macht die Mutti die Tür auf und sagt, komm rein, setz dich hin, ich habe gerade was Leckeres gekocht, iss mein Sohn, ja. Und meine Mama kann super lecker kochen, ja, also da kommt das Sprichwort her, wie bei Mutti, ja, weil eben meine Mutti genauso kocht. Und dann setzt man sich hin und man isst so ein bisschen was und dann klopft die Mutti auf die Schulter und sagt, oh, es ist so gut, dass du isst, ja, und dass es dir schmeckt, ja. Und ich denke mir, ich habe doch überhaupt nichts gemacht, ja. Ich habe keine Heldentat vollbracht, ja. Die einzige Heldentat ist ja Essen zu essen, ja. Aber das reicht vollkommen aus, ja, um meine Mutti vollkommen glücklich und zufrieden zu stellen und ich finde, sie wäre ein guter Richter. Und Paulus sagt, oder das sagt Matthäus schon oder die Evangelien schon, unsere eigenen Eltern im Vergleich zu Gott, im Vergleich zu Christus sind böse. Gott ist so gut und Christus ist so gut, du würdest dir niemand anderen wünschen wollen. Keine Mutti mehr. Ja, kein Bruder, keine Schwester, du willst Christus, weil keiner liebt dich so sehr, keiner ist so uneingeschränkt für dich, wie Christus es ist. Weil keiner wie er sein Leben für dich gegeben hat und siegreich auferstanden ist. Und Paulus macht das gleich, wie sehr Christus für uns ist und wie gut es ist, dass er unser Richter ist, macht er fest an vier Dingen, die er als nächstes hier formuliert. Er sagt, als allererstes, er ist für uns gestorben. Wie viel mal mehr Liebe möchtest du denn? Nummer zwei ist, er ist auferstanden. Das heißt, hier steht die Idee dahinter, dass Gott den stellvertretenden Opfertod von Christus angenommen hat, ihn hocherhoben hat, ihn auferweckt hat und gesagt hat, das, was du gemacht hast, hat funktioniert. Und deshalb ist der Richterspruch, der fertige Richterspruch, unschuldig schon in meiner Tasche. Er sitzt zur Rechten Gottes, das heißt, er hat die ultimative Machtposition. Keiner kann etwas zu Gott nahe bringen. Keiner kann irgendwie den Arm von Jesus rumdrücken und kann sagen, pass auf, du musst dann doch noch was anderes machen. Der ultimative Herrscher des Universums, dessen Wort zählt und das, was sein Herz sich vornimmt, das gilt, ist Christus. Und es ist derjenige, der für dich gestorben und für dich auferstanden ist und jetzt Fürbitte für dich leitet. Das heißt, er sein Opfer vor Gott, dem Vater, bringt und immer wieder sagt, schau, ich habe mich geopfert für ihn oder für sie. Und das ist, warum Paulus sagt, verstehen wir so langsam, wie sehr Gott mit uns ist. Kriegen wir so langsam ein Gefühl dafür, wie sicher wir sind und wie uneingeschränkt Gott mit uns ist. Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße und Schwert. Die Liebe Christi, die hier beschrieben ist, ist nicht nur so ein sentimentales Gefühl von Jesus, wo er sagt, ach na ja, ich habe ja alle Menschen lieb. Sondern die Liebe Christi, die im Vers 35 beschrieben wird, ist die rettende Liebe Christi. Es ist die Liebe, die die Sünde vergibt. Es ist die Liebe, die dich in die ewige, herrliche Zukunft bringt. Von dieser aktiven Liebe, von dieser Liebe, die Dynamik hat, die kraftvoll ist, die erreicht, was sie vorhat, von dieser Liebe kann uns niemand trennen. Es hat nichts damit zu tun, dass Gott irgendwo so sagt, naja, wirklich tut mir leid, so dein selbstgewähltes Schicksal, ja, kann ich nichts dagegen machen, aber ich habe dich trotzdem lieb. Ja. Das hat gar nichts damit zu tun, sondern was Paulus hier sagt, ist die Liebe Christi, ist die Liebe, die er am Kreuz für dich hatte, es ist die Liebe, die dir vergibt und von dieser vergebenden Liebe, von dieser in die Herrlichkeit katapultierende Liebe, kann uns nichts und niemand trennen. Meine Oma hatte so ein kleines Räuchermännchen, immer so auf zu Weihnachten oder zur Adventszeit auf ihrem Tisch stehen. Und dann, als ich so 5, 6, 7, 8 war, ich weiß es nicht mehr so genau, habe ich mir dann immer mal, also wir hatten damals keine Handys, das heißt, was hat man gemacht? Man hat die ganze Zeit immer sozusagen stundenlang auf irgendwelche Sachen gestiert, ja, und sich angeguckt und gegrübelt, was das eigentlich ist, wie man das gemacht hat. Und ich habe dieses Räuchermännchen geguckt und wir sind ja komplett areligiös aufgewachsen. Und ich habe meine Oma gefragt, was ist denn das für ein Räuchermännchen? Ja, und sie sagt, ja, das ist der liebe Petrus. Ja, und sagte, ach ja, warum hat er denn so einen Schlüssel in der Hand? Ja, auch mal interessante theologische Fakt, mal so ganz nebenbei nachzudenken, ein rauchender Petrus. Ja. Naja, jedenfalls räucherte der Petrus das so vor sich hin und hielt mit seiner großen Pfeife, ja, und hielt in der anderen Seite aber den Schlüssel. Und dann habe ich meine Oma so gefragt, ja, warum hat er denn da den Schlüssel in der Hand? Ja, ja, das ist der Petrus, der vor der Himmelstür steht, ja, und der dann entscheidet, ob du rein darfst oder ob du nicht rein darfst. Und wenn wir hier reden davon, dass es, wer kann uns scheiden von der sentimental, wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes, ist nicht die sentimentale Liebe Gottes irgendwie so gemeint, wie so, naja, ich habe trotzdem noch irgendwie Sympathie für mich, in dem Sinne, dass wir uns vorstellen, eines Tages stehen wir vor diesem Petrus mit seinem Schlüssel und seiner Pfeife und der raucht da so vor uns hin, ja, guckt in sein Buch rein und dann sagt der liebe Petrus, nee, weißt du was, Dirk, hat nicht gereicht, ja, zu viel Mist gebaut, ja. Ist die Batterie alle? Nee. Zu viel Mist gebaut, funktioniert nicht, wir können dich leider nicht reinlassen. Ja? Und Jesus steht daneben und sagt, ja Dirk, der Petrus, der hat leider recht, ja. Im Himmel wird leider nichts für dich, ja. Es ist ewige Verdammnis, aber vielleicht tröst es dich, dass ich dich trotzdem noch irgendwie so sentimentale Liebesgefühle für dich habe. Nein, das ist nicht, was der Text sagt. Der Text sagt, wenn Christus dich liebt, dann liebt er dich mit allen Konsequenzen. Dann liebt er dich so sehr, dass er dir auch wirklich vergibt und dass er alles tut, dass du in ewige Herrlichkeit kommst. Und von dieser Liebe kann uns niemand trennen. Und deshalb lehnen wir uns zurück und sagen, wie sehr, Gott, bist du für mich? wenn Christus uns so liebt. In all diesen Dingen, Vers 37, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Dieses Wort ist ein Wort, das muss man sich merken, das muss man sich einfach, also man braucht nicht viel Griechisch, aber zwei Worte in Griechisch brauche ich und hier haben wir eines davon. Mehr als Überwinder, vielleicht könnte man das nächste Bild zeigen, dieses Wort mehr als Überwinder ist Hupernikao. Da steckt das Wort Nikao drin und das Wort Nikao kommt von Nike. Nike ist die griechische Siegesgöttin. Und ein Sportgeschäft oder ein Sportartikelhersteller hat sich die Idee von Nike übernommen, hat sie auf ihre Schuhe drauf gedrückt und ihre T-Shirts und hat drauf gesagt, wenn du diese Schuhe kaufst, dann Nikaost du, dann gewinnst du, dann bist du der Sieger. Deshalb heißen die Schuhe Nike. Ja? Aufgrund der Siegesgöttin, die, wie wir hier sehen, aus dem Museum von Bonn mit ihrem Siegeskranz kommt und dich krönt. Nächstes Bild. Diese Nike finden wir überall, in riesig groß und in ganz klein. Hier haben wir sie mal im Louvre, kam ursprünglich von der Insel Samothrake, da wo Paulus gelandet ist auf der Insel, bevor er nach Philippi gekommen ist. Ein Megateil und die Nike wird dir immer den Siegeskranz entgegenstrecken und sagen, ich sorge dafür, dass du siegreich bist. Nächstes Bild. Und dann haben wir auch noch eine kleine Münze. Da haben wir sie noch in ganz klein. Links unser Octavian, unser Augustus, der erste Kaiser. Und auf der rechten Seite unsere Nike, die da auf der Erdkugel entlang geflügelt kommt. Auf der einen Seite mit einem Palmenzweig in ihrer linken Hand und an der rechten Hand ihren Siegeskranz und sagt, ich bin Nike, ich bringe dir den Sieg. Für den einen oder anderen, den interessiert, der kann dann nach der Predigt zu mir kommen. Ich habe noch zwei Originalmünzen aus dem ersten Jahrhundert und dann ist auch die kleine Nike drauf, können wir uns danach angucken. Man muss sich das vorstellen, die Leute haben diese Münzen, keine Ahnung, immer ein paar von den Münzen in der Hosentasche, die müssen ja auch irgendwie so ihr Brot kaufen. Die wissen, was eine Nike ist. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Leute, pass auf, ich weiß, was wir sein werden. Egal, was wir in unserem Leben erleben, egal, ob hier Drangsal, Verfolgung, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Freundin abgehauen, egal was los ist in unserem Leben, eine Sache werden wir immer. Und er hätte schreiben können, wir werden immer Nikaon, wir werden immer siegreich sein, vor allen Dingen im letztendlichen Gericht. Aber er sagt nicht nur, wir werden siegreich sein, wir werden hupersiegreich, wir werden über alle Maßen supersiegreich sein. Wir werden hervorgehen als die ultimativ Triumphierenden, weil Gott mit uns ist. Ist es nicht klasse? Halleluja. Fühlen wir uns? Merken wir das? Ist die Realität wirklich so sehr mit uns, dass wir uns in den Alltag mitnehmen? Sind wir uns wirklich so bewusst, dass Gott mit uns ist auf so eine phänomenal sichere und verlässliche Art und Weise? Oder was macht unser Kopfkino manchmal mit uns? Ich wollte eigentlich letzten Montag meinen freien Tag machen, oder zumindest so einen halben freien Tag. Und mir ging es an dem Montag ziemlich gut. Bis ungefähr 6.45 Uhr, als ein Anruf auf meinem AB drauf war von der Sekretärin meines Hausarztes und die folgende Nachricht hinterließ. Hallo Herr Müller. Ihre Biopsie ist jetzt zurückgekommen und der Arzt möchte Sie dringend sehen, um die Resultate mit Ihnen zu besprechen. Bitte rufen Sie uns ab 8 Uhr an, damit wir einen Termin vereinbaren können. Das Frühstück war gelaufen. Um 8 Uhr, ja, man hat da schon ein bisschen Herzflattern, aber denkt sich, ja, mal sehen. Rufe ich die Sekretärin an und sage sie, ah ja, Herr Müller, super, dass Sie anrufen. Die Ergebnisse sind da, aber die Praxis macht die nächste Woche zu. Das heißt, ich muss versuchen, Sie so dringendst wie möglich noch einzuberufen. Am besten eigentlich noch heute, können Sie 14.15 Uhr. Sage ich, ja, ich kann 14.15 Uhr. Zwischen 8 Uhr und 14.15 Uhr lief diverses Kopfkino bei mir ab. Auf dem Weg zum Arzt habe ich ungefähr zweimal mein Testament gemacht. Habe mir überlegt, dass ich eigentlich ein Buch schreiben wollte, dass ich eigentlich ein theologisches Seminar nach Dresden holen wollte, was es alles nicht mehr wird. Habe an meine Kinder gedacht, wie sie wohl zurechtkommen werden ohne mich. Ja. was ich alles Nadja zeigen muss, ja, so keine Ahnung, wo alle Abrechnungen und Kreditkarten etc. etc. sind, ja. Und ich bin auf dem Weg zum Arzt lang gefahren und ganz ehrlich, ohne rhetorische Übertreibung, ja, habe so eine alte 89-jährige Oma da über die Straße laufen sehen und habe mir gedacht, die ist kein Christ, sie ist 89 und ich bin Anfang 50, ja. Und es ist vorbei. Und dann komme ich zum Arzt und der Arzt ist in unserer Gemeinde und deshalb bin ich per Du mit ihm und ich sage so, und was hast du denn für schlechte Nachrichten für mich? Und er guckt mich an und sagt, wieso, was für schlechte Nachrichten? Und ich sage so, ja, deine Sekretärin hat gesagt, ich muss ganz schnell dringend hierher, weil keine Ahnung, die letzte Chemotherapie, die noch irgendwie anschlägt, ist heute oder nie. Und dann sagt er zu mir, ach nee, die hat einfach nur den Bericht gekriegt und damit wir es nicht verpassen, dir Bescheid zu sagen, dass alles in Ordnung ist, ja, wollten wir einfach nur sagen, ja, dass du das einfach nicht verpasst, ja, so alles wunderbar. Ja. Ja, danach war ich wieder in Feierlaune, ja, so. Aber nur mal so als Gedankenexperiment. Wie connected war ich mit der Realität von 6 Uhr oder von 8 Uhr bis 14.15 Uhr? Ich habe gedacht, in meiner Realität, in meiner Kopfrealität, mein Leben ist vorbei. Ja? Wer ist denn, haben wir eigentlich einen Notar in unserer Gemeinde, ja, wo wir das alles nur schriftlich gut aufsetzen können, etc., etc. Das war meine Realität, aber die wirkliche Realität sah ganz anders aus. Und ich glaube, so geht es uns ganz oft, wenn es um die Frage geht, ist Gott mit uns? Da macht unser Gehirn ein eigenartiges Kopfkino. Und wir denken sonst wie weit, wie Gott weg ist und uns verlassen hat. Und in der Zwischenzeit sieht die Realität ganz anders aus. Und Gott ist auch mit uns auf eine Art und Weise, wie wir es kaum zu träumen gewagt haben. Ich denke, es reicht, oder? Lass uns gemeinsam aufstehen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und Gott Danke sagen. Himmlischer Vater, ich tue auch Buße dafür, dass ich viel zu oft an dir zweifle, dass ich frage, wo bist du? Bist du überhaupt mit mir? Dass ich immer nur auf die Dinge gucke, ob die Dinge klappen, ob sie funktionieren, ob es gut wird. Und dass viel zu wenig Sicherheit und viel zu wenig Vertrauen auf dein unveränderliches, zuverlässiges Wort da ist, wo du mir verbürgt hast mit der Wahrhaftigkeit deiner Person, dass du mit mir bist. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns befähigst, auf eine Art und Weise zu leben, mit dem Blick zu wissen, dich zu ehren. Du bist mit uns, nicht nur, wenn wir gerade einen Hauskauf unterschreiben, nicht nur, wenn unsere Kinder einen und zweiten nach Hause bringen, sondern du bist mit uns in Zeiten, wo wir dich nicht sehen und nicht fühlen können. Du bist mit uns in Zeiten, wo die körperliche Kraft nachlässt. Du bist mit uns in Zeiten, wo wir nicht mehr viel reißen können für dein Reich Gottes. Du bist mit uns, wenn wir Geldmangel haben und wenn wir Geld im Überfluss haben. Du bist mit uns, wenn wir gerade so durchs Leben segeln und surfen oder wenn gerade die Herausforderungen in unserem Leben vor uns stehen. Himmlischer Vater, lass uns würdig deines wahren Wortes leben. Lass uns eine innere Sicherheit in unser Herz gepflanzt sein, dass wir super siegreich sind in allen diesen Dingen. Wir sind siegreich, wenn die Biopsie positiv oder wenn die Biopsie negativ ausfällt. Wir sind siegreich und mehr als Überwinder. Weil ein himmlisches Gericht auf uns wartet, wo der Freispruch und die Einladung in die ewige Herrlichkeit bereits in der Aktentasche des allmächtigen Gottes, des großen Richters ist. Und all die Dinge, die uns auf dem Weg dahin begegnen, sind nicht Dinge, die uns abbringen können von unserem Supersieg, sondern es sind alles Dinge, durch die wir dich ehren können, durch die wir dich lieben können, in denen wir dir vertrauen können und die irgendwann mal im Rückblick dazu da sind, dass wir sagen können, du hast all diese Dinge in meinem Leben benutzt, himmlischer Vater, um super siegreich in der Ewigkeit vor dir zu stehen. Amen und Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.